Chicago, it's no mystery that Chevy is your best bet for the unpredictable spring ahead. The snow and ice may be gone, but the spring plot thickens at your local Chevy dealer, where you'll find the true MO of SUVs. If you're thinking about taking all the twists and turns in a new Chevy, you're not alone. The right vehicle makes all the difference when it comes to safety, confidence, and comfort on the road. You saw the Chevy lineup at the auto show. Now it's time to see which one you can identify. And don't worry, they can't see you behind the glass. Need the power and durability of a Silverado? The all-weather confidence of an Equinox or Blazer? The spacious comfort of a Traverse, Tahoe, or Suburban? Or the sporty city-friendly Trax? Your local Chevy dealer has exactly what you need to solve the case like a pro. So don't wait. Head to ChevyDriveChicago.com today. Browse the newest models, special offers, locate your nearest Chevy dealer, and start shopping online. Things are warming up out there, and you need a vehicle you can trust. Find yours now at ChevyDriveChicago.com. Chevy. Together, let's drive.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Der eisige Wind schneidet Tim ins Gesicht, als er sich an diesem Februarmorgen auf den Weg zur Schule macht. Sein Atem bildet kleine Wolken in der klirrenden Kälte, während der 15-Jährige über den Acker neben seinem Haus stapft. Der gefrorene Boden knirscht unter seinen Schuhen und die wenigen Grashalme, die der Kälte noch trotzen, sind steif vor Frost. Die Abkürzung über das Feld nimmt Tim jeden Tag, einfach weil er so deutlich schneller in der Schule ist. Er zieht die Jacke enger um sich. Die Welt um ihn herum ist still, bis auf das gelegentliche Geräusch eines Autos in der Ferne. Kein Vogelzwitschern, kein Blätterrauschen. Nur die trübe, frostige Stille eines Wintermorgens. Dann sieht er sie.
Abrupt bleibt Tim stehen und starrt auf die Puppe, die ein paar Meter entfernt auf dem Feld liegt. Ihre Glieder wirken steif und eine Hand liegt leicht nach oben gedreht, die Finger seltsam verkrampft. Ihr Gesicht wirkt merkwürdig verzerrt, als hätte der Frost ihre Züge verwischt. Und dann die Kleidung. Die Hose der Puppe ist bis zu den Knien heruntergezogen. Und ihr Oberteil so weit nach oben gerafft, dass ihr Bauch zu sehen ist. Tim kennt diese realistischen, lebensgroßen Puppen aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Ihm dreht sich der Magen um. Was für ein schlechter Scherz. Und das ausgerechnet am Todestag seiner Mutter. Jemand muss die Puppe dort platziert haben, um ihn zu ärgern.
Aber Tim wird sich von den Idioten aus seiner Klasse nicht ärgern lassen. Sein Blick verweilt noch für einen kurzen Augenblick auf der Puppe. Dann dreht er sich weg und setzt seinen Weg zur Schule fort, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Schwarze Akte. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch
und mit Anne Luckmann. Hello!
Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder hier mit am Start seid. Und bevor wir in diesen Fall einsteigen, haben wir aber noch etwas Kleines zu berichten. Denn Patrick und ich waren zu Gast im True Crime Podcast Food Crimes. Lilly und Flo, das sind die beiden Hosts, die erzählen ihren Gästen da immer abwechselnd die größten Food Crimes der Geschichte. Und wir durften eben in einer Folge zu Gast sein. Und Leute, ihr seid nicht bereit für diesen Fall, den Lilly uns da erzählt hat.
Wir waren wirklich fassungslos, was uns da erzählt wurde. Man kann es nicht glauben, dass sowas wirklich Realität ist. Deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn ihr dazu hört. Ich würde auch mal behaupten, dass ihr ein bisschen mehr über uns da kennenlernt. Deswegen schaut einfach mal rein. Wir haben die Folge in den Shownotes verlinkt. So, wir machen uns für die heutige Folge aber wieder gedanklich auf den Weg in die USA. Genauer gesagt nach Fort Collins. Das ist eine mittelgroße Stadt, die recht zentral in den Vereinigten Staaten liegt, im US-Bundesstaat Colorado.
Heute leben knapp 200.000 Menschen hier, inmitten einer vielfältigen und malerischen Landschaft. Was nämlich direkt auffällt, wenn man sich in Fort Collins umschaut, sind die Berge. Im Westen erheben sich die Ausläufer der Rocky Mountains, in denen man wunderbar wandern gehen kann und immer wieder spektakuläre Aussichten betrachten kann. Wer also städtisch leben will, aber mit kurzen Wegen in die Natur, der ist in Fort Collins genau richtig. Nördlich der Stadt befindet sich nämlich noch ein riesiges Naturschutzgebiet, in dem die unterschiedlichsten Wildtiere leben.
Der Tag, an dem Tim die Puppe entdeckt, ist der 11. Februar 1987. Das heißt, der Fall hat sich etwa vor 40 Jahren zugetragen. Und zu der Zeit war Fort Collins natürlich noch nicht die Stadt, die sie heute ist. Die Einwohnerzahl hat sich in diesen 40 Jahren mehr als verdoppelt. 1987 haben etwa 80.000 Menschen dort gewohnt. Also ungefähr so viele, wie heute in Konstanz wohnen oder in Zwickau. Fort Collins war nämlich ursprünglich ein Militärposten, der sich im Laufe der Jahre dann von einem Außenposten zu einer lebendigen Gemeinde entwickelt hat.
Hier lebt also der 15-jährige Tim zusammen mit seinem Vater. Die beiden leben allein, seit Tims Mutter 4 Jahre zuvor an einer schweren Virusinfektion gestorben ist. Da war Tim gerade mal 11 Jahre alt und seitdem hat er schwer mit ihrem Verlust zu kämpfen. An dem Tag, an dem Tim die Puppe entdeckt, jährt sich ja wie gesagt der Todestag seiner Mutter. In seinem Rucksack befinden sich deshalb 2 Karten, die er seiner Mutter mal zum Muttertag gebastelt hat, als sie noch gelebt hat. Doch, vielleicht habt ihr es schon geahnt, die Puppe ist leider nicht wirklich eine Puppe, wie Tim glaubt. Während er zur Schule läuft, hat er keine Ahnung, dass sein Leben von diesem Tag an nie wieder so sein wird, wie es mal war. Werbung.
Chicago, it's no mystery that Chevy is your best bet for the unpredictable spring ahead. The snow and ice may be gone, but the spring plot thickens at your local Chevy dealer, where you'll find the true MO of SUVs. If you're thinking about taking all the twists and turns in a new Chevy, you're not alone. The right vehicle makes all the difference when it comes to safety, confidence, and comfort on the road. You saw the Chevy lineup at the auto show. Now it's time to see which one you can identify. And don't worry, they can't see you behind the glass. Need the power and durability of a Silverado? The all-weather confidence of an Equinox or Blazer? The spacious comfort of a Traverse, Tahoe, or Suburban? Or the sporty city-friendly Trax? Your local Chevy dealer has exactly what you need to solve the case like a pro. So don't wait. Head to ChevyDriveChicago.com today. Browse the newest models, special offers, locate your nearest Chevy dealer, and start shopping online. Things are warming up out there, and you need a vehicle you can trust. Find yours now at ChevyDriveChicago.com. Chevy, together, let's drive.
Werbung Ende.
Tim ist an diesem Morgen nicht der Einzige, der den leblosen Körper auf dem Feld entdeckt. Kurze Zeit nach ihm radelt ein Fahrradfahrer an dem Acker vorbei und auch er denkt zunächst, es handele sich um eine lebensgroße Erste-Hilfe-Puppe. Aber im Gegensatz zu Tim schaut er noch ein zweites Mal hin und entdeckt auch eine Blutlache am Rande des Feldes, genauer gesagt an dem Bordstein der Straße, die dort entlang führt. So schnell er kann, radelt der Mann zum Haus eines Freundes, der in der Nähe wohnt, und alarmiert die Polizei.
Die Polizei ist auch schnell vor Ort. Ein Blick auf die Leiche genügt, um zu wissen, dass man es hier mit einem schweren Gewaltverbrechen zu tun hat. Die tote Frau liegt vollkommen entblößt da. Die heruntergezogene Hose und das hochgeschobene Oberteil deuten darauf hin, dass die Frau vor ihrer Ermordung vergewaltigt wurde. Das wird später auch die Autopsie bestätigen. Aber nicht nur das. Der Täter hat zudem auch ihren Körper verstümmelt. Er hat einen Teil ihrer Brust abgeschnitten und ihren Genitalbereich einer Art Beschneidung unterzogen. Aber noch weiter ins Detail wollen wir an der Stelle nicht gehen.
Es handelt sich auf jeden Fall um einen Eingriff, der ein hohes Maß an Geschick und auch chirurgische Ausrüstung erfordert. Denn das Ganze muss mit einer sehr feinen und scharfen Klinge vonstatten gegangen sein. Am oberen Rücken der Frau befindet sich eine tiefe Stichwunde. Es besteht kein Zweifel, dass der Täter sein Opfer mit diesem einen Stich in den Rücken getötet hat. Vermutlich ist der Messerangriff auf dem Gehweg passiert, da sich dort am Straßenrand die Blutlache befindet. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter den leblosen Körper dann unter den Arm gepackt und auf das Feld gezogen hat.
Über der Schulter der Toten hängt noch ihre Handtasche. Darin findet man ein Scheckbuch, einen Reisepass, Schlüssel, Portemonnaie, Lippenstift, Nagellack und ein wenig Kleingeld, Zigaretten, einen Stift und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wie es aussieht, wurde nichts gestohlen. Die Tote trägt ein Armband aus Gold um ihr Handgelenk und auch ihr sonstiger Schmuck ist noch da. Das heißt, es handelt sich schon mal nicht um einen Raubmord. Dem Anschein nach hatte der Täter wohl ein ganz anderes Motiv, und zwar ein sexuelles. Erst die Vergewaltigung, dann die Verstümmelung der Intimbereiche. Das alles scheint ja eine eindeutige Sprache zu sprechen.
Bevor wir jetzt gleich über die Identität der Toten reden, wollen wir noch auf ein sehr spannendes und wichtiges Detail am Tatort eingehen, nämlich auf Fußabdrücke. Rund um die Leiche entdeckt die Polizei Fußspuren, die meisten davon zeigen zu der Straße hin, die am Feld entlang führt. Wer auch immer die tote Frau, also auf das Feld gezogen hat, muss dabei rückwärts gelaufen sein und den gleichen Weg wieder zurückgenommen haben. Ein Experte wird diese Schuhabdrücke untersuchen und einer bestimmten Marke zuordnen können. Tom McN. Eine zu der Zeit in den USA sehr bekannte und auch etablierte Marke, die in erster Linie Schuhe für Männer herstellt. Klassisch, schlicht, elegant, zeitlos und meistens aus Leder.
Doch neben den Tom McN Abdrücken findet sich auch eine Fußspur von einem Paar Sneaker. Die Schuhe von Tim, der sich die Leiche ja ebenfalls angeschaut hat und der trotz ihrer Nacktheit und der Verstümmelung gedacht hat, es handelt sich um eine Puppe. Über Tim werden wir im Laufe der Folge natürlich noch ausführlich sprechen. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Polizei jedoch noch gar nichts von dem 15-Jährigen, der nur einen Steinwurf vom Feld entfernt wohnt und die Tote an diesem Morgen ja als allererstes gesehen hat.
Es ist ja gerade einmal früher Morgen und die Polizei inspiziert und sichert erst einmal den Tatort. Die Identität der Toten lässt sich dank ihrer Ausweisdokumente in der Handtasche leicht feststellen. Es handelt sich um eine 37-jährige Frau namens Peggy. Peggys Freunde und Familie kennen sie als lebhafte, unabhängige und exzentrische junge Frau, die aus der Masse heraussticht und stets ihr eigenes Ding macht. Peggy hat rote Haare, ein rundes, fröhliches Gesicht und arbeitet bei einem Damenmodegeschäft namens Fashion Bar in Fort Collins.
Mit ihrer Familie, die viele Kilometer entfernt in Florida lebt, hat sie eine sehr gute Beziehung. Da Peggys Vater in der Ölindustrie arbeitet und häufig versetzt wurde, mussten Peggy und ihr Bruder in ihrer Kindheit sehr viel umziehen. Sie hat also schon viel von der Welt gesehen und hat in ihrer Jugend ein besonders großes Interesse an der Kultur der Ureinwohner von Amerika entwickelt. Woran Peggy jedoch gar kein Interesse hat, ist zu heiraten und sich dauerhaft zu binden.
Mit ihrem Ex-Freund Matt hatte sie eine teilweise stürmische On-Off-Beziehung. Zum Zeitpunkt ihres Todes war das Paar gerade erst frisch getrennt. Peggy hat in den Off-Phasen auch andere Männer gedatet, doch wollte niemanden für länger behalten. Sie liebt es zu lesen und träumt davon, einen eigenen Roman zu schreiben. Obwohl sie einen Führerschein hat, besitzt sie kein Auto und ist viel lieber zu Fuß unterwegs. Ihr hat es nie sonderlich viel Sorge bereitet, spät nachts allein durch dunkle Straßen zu gehen. Peggy hat immer an das Gute im Menschen vertraut. Bis zu dieser Nacht.
Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Nachricht von Peggys Tod in Fort Collins einschlägt. Niemand weiß, ob es sich um eine Einzeltat handelt oder ob tatsächlich ein gewaltbereiter Verrückter nachts durch die Straßen streift. Die Angst ist mit den Händen greifbar und die Polizei steht unter sehr großem Druck, Antworten zu liefern. Daher passiert jetzt ganz viel gleichzeitig. Während sich ein Experte daran macht, die Schuhabdrücke zu analysieren, wird Peggys Leiche auf mögliche Fingerabdrücke, auf Haare oder sonstige Spuren des Täters untersucht.
Alles, was irgendwie einen Hinweis auf ihren Mörder gibt, kann wichtig sein. Besonders viel erhofft man sich von den Gegenständen in Peggys Handtasche, in der Annahme, dass der Täter darin herumgewühlt haben könnte. Und tatsächlich können auf einem Scheck, einem Bon von einem Videoverleih und einem Streichholzschächtelchen Fingerabdrücke festgestellt werden, die nicht von Peggy selbst stammen. Der Abdruck auf dem Bon lässt sich Peggys Ex-Freund Matt zuordnen. Vermutlich hat er, kurz vor der Trennung, noch einen Film ausgeliehen, den die beiden sich gemeinsam angesehen haben.
Da die beiden nur etwa eine Woche vor Peggys Ermordung Schluss gemacht haben, ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Bon noch in Peggys Handtasche befindet. Was die anderen Fingerabdrücke betrifft, ist erstmal Sackgasse angesagt. Es lässt sich leider auf die Schnelle nicht feststellen, wer die Gegenstände in der Hand gehabt haben könnte. Man darf aber auch in Frage stellen, wie verdächtig ein Fingerabdruck auf einer Streichholzschachtel überhaupt sein kann. Immerhin ist Peggy ja super sozial, sie ist super viel unter Leuten und raucht dabei auch gerne mal. Mit Sicherheit hat sie dem einen oder anderen halt auch mal ihre Streichhölzer geliehen. Entsprechend viele Abdrücke dürften also auf dieser Schachtel drauf sein.
Parallel zur Spurensuche macht sich ein Teil des Ermittlungsteams nun daran, potenzielle Zeugen zu finden und zu befragen. Eine erste Anlaufstelle ist natürlich Peggys Ex-Freund Matt. Als Ex-Freund ist er sowieso erst einmal verdächtig. Immerhin sind gebrochene Herzen, verletzter Stolz, Eifersucht und Rache schon viel zu häufig Motive für einen Mord gewesen. Das haben wir in der Schwarzen Akte ja auch schon so einige Male thematisiert. Matt ist nicht nur der Ex-Freund von Peggy, sondern auch derjenige, der sie zuletzt lebend gesehen hat. An dem Abend ihrer Ermordung war Peggy nämlich in einer Bar, und zwar zeitgleich mit Matt.
Ja, Matt war allerdings nicht alleine da, sondern mit einem Date. Das heißt, Peggy und Matt sind nicht zusammen dahin gegangen, aber haben sich dort gesehen. Die Polizei lädt Matt zum Verhör vor und er erzählt, dass Peggy wohl nicht so begeistert war, dass er schon eine Woche nach ihrer Trennung mit einer anderen Frau unterwegs war. Trotzdem soll es wohl nicht zum Streit zwischen den beiden gekommen sein, ganz im Gegenteil. Die beiden hätten sich sogar ein Küsschen zur Begrüßung gegeben und sich dann auch eine Weile unterhalten.
Etwa eine gute Stunde sollen Matt und Peggy beide in der Bar gewesen sein. Dann habe sich Peggy allein auf den Heimweg gemacht. Laut Matts Aussage war das zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr in der Nacht. Matt erzählt, dass er Peggy wohl noch angeboten habe, sie nach Hause zu fahren, weil er wusste, dass sie zu Fuß unterwegs war. Aber sie habe abgelehnt. Danach weiß man nichts mehr von Peggy, bis ihre Leiche in den frühen Morgenstunden gegen 7 Uhr morgens erst von Tim und dann von dem Fahrradfahrer gesehen wird. Das heißt, wir haben es mit einer Blackbox etwa zwischen 1 und 7 Uhr morgens zu tun.
Die Autopsie hat ergeben, dass Peggys Ermordung kurze Zeit, nachdem sie die Bar verlassen hat, geschehen sein muss. Für diesen Zeitraum hat Matt ein Alibi. Die Frau, mit der er an dem Abend das Date hatte, die bestätigt, dass sie nach der Bar mit ihm zu ihm nach Hause gegangen sei und bis etwa 3 Uhr morgens nachts bei ihm war. Ein Lügendetektortest bestätigt auch seine Aussagen. Das heißt, Matt kann als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Aber es gibt noch einen anderen jungen Mann, der wie ein Phantom immer wieder in Peggys Leben auftaucht und von dem ihre Freunde nicht so recht wissen, was sie von ihm halten sollen.
Der Name dieses Mannes lautet Derek oder Derek, also entweder mit I oder mit E in der Mitte. So ganz genau weiß das niemand von Peggys Freunden. Die einen nennen ihn so, die anderen so. Sie beschreiben ihn als Mitte 20, etwa 1,80 Meter groß mit längerem rötlich-braunem Haar. Peggy hat ihn wohl mal in einer Bar kennengelernt. Die beiden sollen für eine Zeit lang was am Laufen gehabt haben, bis Peggy beschlossen hat, die Sache zu beenden. Das konnte Derek oder Derek wohl nicht so gut akzeptieren und hat Peggy danach noch wiederholt angerufen und ist sogar vor ihrer Wohnung aufgetaucht.
Die Polizei versucht jetzt mit allen Mitteln, die Identität dieses Mannes festzustellen. Doch leider ohne Erfolg. Er bleibt ein Phantom und man wird nicht herausfinden, wer er ist. In der Hoffnung, vielleicht sogar einen Augenzeugen zu finden, fragt die Polizei nun an den Häusern nach, die direkt am Rand des Feldes stehen. Wer weiß, vielleicht konnte da ja gerade jemand nicht schlafen und stand zufällig in der Nacht am Fenster oder so, als Peggys Leiche auf das Feld geschleppt wurde. Die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Geschichten leben hier in dieser Nachbarschaft. Ein bekannter Augenchirurg zum Beispiel, erfolgreiche Geschäftsleute oder eben auch der 15-jährige Tim mit seinem Vater.
Tim heißt übrigens mit vollem Vornamen Timothy Lee, aber alle nennen ihn nur bei seinem Spitznamen. Er wurde in Fort Collins geboren und besucht dort auch die High School. Er ist ein umgänglicher, unauffälliger Junge mit einigen wenigen Freunden und hat eigentlich nie irgendwelche größeren Probleme gehabt. Das einzig wirklich traumatische Erlebnis war der Tod seiner Mutter, als er 11 Jahre alt war. Die Polizei klopft also nun an die Tür von Tim und seinem Vater und will wissen, ob die beiden irgendetwas bemerkt haben. Tim ist zu dem Zeitpunkt ja noch in der Schule, aber der Vater ist zu Hause.
Er erzählt der Polizei, dass er an diesem Morgen seinen Sohn dabei beobachtet, wie er, so wie üblich, die Abkürzung über das Feld genommen habe, dann aber nach links ausgewichen und für ein paar Momente stehen geblieben sei. Tims Vater ist sich sicher, dass sein Sohn die Leiche gesehen haben muss, allerdings ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und so erfahren die Behörden auch erst jetzt davon, dass Tim an jenem Morgen überhaupt auf diesem Feld war. Die Sneaker-Fußabdrücke, die man neben Peggys Leiche gefunden hat, die bestätigen auch die Beobachtung von Tims Vater. Aber sie zeigen auch deutlich, dass Tim zwar stehen geblieben, danach aber weiter über das Feld in Richtung Schule gegangen ist.
Die anderen Schuhabdrücke sind es, die Tom McEnns, die man der Person zuordnet, die Peggys Leiche auf das Feld gezogen hat. Und Tim besitzt keine Tom McEnns. Trotzdem gerät er unter Tatverdacht. Und zwar wegen seiner Entscheidung, niemandem vom Fund der vermeintlichen Puppe zu erzählen. Die Polizei zögert nicht lange und holt Tim noch am selben Morgen aus dem Unterricht. Er erzählt, dass er die Leiche zwar zunächst für so eine Erste-Hilfe-Puppe gehalten, aber dann den ganzen Morgen darüber nachgedacht habe, ob er nicht genauer hätte hinschauen müssen. Was, wenn es wirklich eine Leiche war? Den Gedanken ist Tim wohl auch während des Unterrichts nicht losgeworden.
Doch die Polizei glaubt Tim nicht. Sie können nicht nachvollziehen, wie jemand eine halbnackte, verstümmelte Leiche für eine Puppe halten kann. Und sie sind sich sicher, dass Tim mehr weiß, als er zugibt. Und das ist jetzt wirklich höchst interessant. Denn ihr erinnert euch sicherlich an den Fahrradfahrer, der Peggy auf dem Feld gefunden und dann die Polizei gerufen hat. Auch er ist zunächst beim Vorbeifahren davon ausgegangen, dass es sich um so eine lebensgroße Puppe handelt. Und erst beim näheren Hinschauen hat er dann erkannt, um was es sich wirklich handelt.
Die Wahrnehmung des Fahrradfahrers stellt die Polizei allerdings nicht in Frage. Ihm glaubt man die Verwechslung mit der Puppe, Tim aber nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Tim ja auch recht nah an der Leiche dran stand und eine gute Sicht auf den Körper hatte. Oder es liegt daran, dass die Polizei dringend einen Tatverdächtigen haben will. Ganz ungeachtet der Tatsache, dass Tim zu der Zeit ja erst 15 Jahre alt ist. Diese Vermutung haben wir jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen. Tatsächlich gibt es in diesem Fall einen Polizisten namens Jim, der sich regelrecht in den Verdacht gegen Tim verbeißt.
Ja, und der ist auch ganz maßgeblich an den Ermittlungen beteiligt, gemeinsam mit seiner Kollegin Linda. Sie ist es, die das Gespräch mit dem Vater führt. Und sie ist zunächst auch davon überzeugt, dass man sich Tim definitiv mal genauer anschauen muss. Beide Namen, beide Detectives, werden später im Verlauf des Falls noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Detectives besorgen sich einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Tim und seinem Vater. Am 12. Februar, also einen Tag nach Peggys Ermordung, steht die Polizei dann auch wieder vor der Tür und dreht die komplette Bude einmal auf links.
Die Polizei findet dabei so einige höchst interessante Sachen. Darunter einige Messer, die ordentlich nebeneinander aufgereiht auf einer Kommode liegen. Eines der Messer hat ein Skalpell im Griff und ein weiteres Skalpell findet man in der Nähe auf einem Tisch. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei einem von diesen Messern um die Tatwaffe handeln könnte. Doch auf keiner einzigen Klinge befindet sich auch nur eine Spur von Peggys Blut. Ebenso wenig findet man Blut an Tims Kleidung oder Schuhen. Und auch in den Abflüssen sind keine Rückstände, die irgendwie auf Peggy hindeuten würden.
Dafür findet man aber was anderes. Und zwar unzählige Zeichnungen, gruselig detailliert, über Morde und Gewalt an Frauen. Diese Zeichnungen hat Tim in seine Schulhefte gemalt. Die liegen in seinem Zimmer und man findet sie später sogar auch in seinem Schulspind. Auf einer der Zeichnungen ist zu sehen, wie ein lebloser Körper von einer Person unter den Armen weggezogen wird, während Blut vom Rücken der toten Person tropft. Also ganz genau so, wie Peggy vermutlich auf das Feld gezogen wurde. Insgesamt entdeckt die Polizei über 2000 Seiten mit solchen Zeichnungen.
Da hat Tim erstmal so einiges zu erklären. Die Polizei unterzieht ihn mit der Erlaubnis seines Vaters einem Verhör, bei dem weder ein anderer Erwachsener noch ein Anwalt dabei ist. Und ja, das ist in den USA laut unseren Quellen wohl wirklich legal. 10 Stunden lang befragen sie ihn. Das Verhör führt Detective Jim aus und er versucht mit maximalem Druck Antworten aus Tim herauszupressen. Er behauptet, dass er längst wisse, dass Tim den Mord begangen habe. Doch dieser beteuert wieder und wieder seine Unschuld. Er sagt, er wisse nicht, was passiert ist. Tim stimmt auch einem Lügendetektortest zu, dessen Ergebnisse jedoch nicht eindeutig sind. Der offizielle Bericht über die Testergebnisse ist heute verschollen, aber Detective Jim sagt, Tim habe den Test nicht bestanden.
Jim ist überzeugt, dass er kurz davor ist, Beweise gegen Tim zu finden, die seine Schuld ein für alle Mal belegen. Er hat auch bereits ein Motiv gefunden. Jims Theorie lautet, dass Tim Peggy aus Wut über den Verlust seiner Mutter getötet habe. Es war ja immerhin der Jahrestag ihres Todes. Linda, die andere Polizistin, die wird später in einem Interview mit CBS News auf die Ermittlungen zurückblicken und sagen, ich zitiere, Tim musste definitiv überprüft werden, ja, ganz sicher. Und es war für alle sehr einfach, in eine Art Rudelmentalität zu verfallen und sich auf ihn zu fokussieren.
Das Ding ist aber einfach, dass es keine handfesten Beweise gegen Tim gibt. Verdächtig macht ihn allein die Tatsache, dass er den Fund der vermeintlichen Puppe nicht gemeldet hat. Die Messer auf der Kommode und eben die ganzen Zeichnungen. Alle anderen Indizien entlasten ihn. Also die Tom McAnn Fußabdrücke stammen von Schuhen, die er nicht besitzt. Die Fingerabdrücke, die man auf den Gegenständen in Peggys Handtasche findet, sind nicht von Tim. Man findet 2 fremde Haare an Peggys Leiche, die ebenfalls nicht von Tim stammen. Und bei ihm zu Hause sind keinerlei Blutspuren von Peggy zu finden, nicht einmal auf der vermeintlichen Tatwaffe.
Und so vergeht die Zeit, ohne dass die Polizei irgendwas Handfestes gegen Tim hätte oder gegen sonst irgendjemanden. Wochen und Monate vergehen, es wird Sommer, Herbst und wieder Winter. Und schließlich ist der Jahrestag von Peggys Tod, am 11. Februar 1988. Ein Jahr ist es her, dass sie ermordet wurde und 5 Jahre, seit Tims Mutter gestorben ist. Für Tim dürfte es also wirklich ein sehr emotionaler Tag gewesen sein. Und die Polizei, allen voran Detective Jim, hat sich für diesen Tag eine sehr ungewöhnliche Offensive überlegt.
Zunächst einmal lässt Jim eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung gegen Tim einrichten, die etwa eine Woche durchgezogen werden soll. Dann, am 12. Februar 1988, also genau ein Jahr, nachdem die Polizei Tims Wohnung durchsucht und die Zeichnungen gefunden hat, lässt Jim einen Artikel mit falschen Informationen in der Lokalzeitung veröffentlichen. Er belügt einen Reporter und behauptet, dass eine Verhaftung im Mordfall Peggy kurz bevorstünde. Alles in der Hoffnung, dass Tim es mit der Angst zu tun bekommt, wenn er den Artikel liest. All das mit dem Ziel, Tim zu einer belastenden Reaktion zu bewegen.
Und zusätzlich druckt Detective Jim Kopien von der Todesanzeige von Tims Mutter aus, verteilt die in der Einfahrt und klemmt sie sogar auf die Windschutzscheibe eines Autos von Tims Kumpel. Tim hat keine Ahnung, dass er auf Schritt und Tritt beobachtet wird und dass Polizeibeamte überall hocken, in dem Baucontainer und sogar auch in den Häusern der Nachbarn. Vom Haus des Augenchirurgen aus kann man zum Beispiel direkt auf das Feld schauen. Ein Streifenpolizist, der mit 11 anderen Kollegen an der Aktion beteiligt ist, der wird sich später in einem CBS-Interview zurückerinnern an diesen Tag und sagen, dass er von der ganzen Sache absolut nicht begeistert war.
Er sagt wörtlich, wir zitieren, wir jagten diesen dämlichen Theorien nach, dass ein 15-jähriger Junge plötzlich ausrasten und Menschen umbringen würde. Ich erinnere mich, dass bei einem Briefing gesagt wurde, dass er vielleicht zu Peggys Grab gehen und es noch einmal aufsuchen würde. Vielleicht würde er sich sogar auf das Grab legen. Was? Sich auf das Grab legen? Was für ein Unsinn ist das? Tims Anwalt zu der Zeit beschreibt das Vorgehen der Polizei als Folter. Es sei grausam, Tim den Tod seiner Mutter noch einmal durchleben zu lassen und das nur, um eine belastende Reaktion zu provozieren.
Der ganze Aufwand führt auf jeden Fall zu nichts. Das, ich nenne es mal, psychologische Experiment der Polizei schlägt fehl. Tim leidet, aber er zeigt keine verdächtigen Reaktionen, weil er eben unschuldig ist. Und dennoch haben die Ermittlungen gegen ihn sein Leben bereits zerstört. In der Schule denken nämlich mittlerweile alle, dass er ein Mörder sei. Tim hat nur einen einzigen Freund, der während dieser ganzen Zeit zu ihm hält. Er klammert sich an die Hoffnung, dass die Leute eines Tages wohl realisieren werden, was für einem Irrtum die Polizei die ganze Zeit unterlag. Er kann nichts anderes tun, als weiterhin auf seine Unschuld zu beharren und irgendwie mit seinem Leben weiterzumachen.
Nach seinem Highschool-Abschluss, Ende der 80er Jahre, geht Tim zur Marine nach Philadelphia und absolviert dort eine Ausbildung zum Mechaniker. Philadelphia liegt ziemlich weit weg von Fort Collins. Mit dem Auto würde die Strecke 25 Stunden dauern und durch 6 verschiedene Bundesstaaten führen. Tim ist voller Hoffnung, hier endlich ein neues Kapitel seines Lebens aufschlagen zu können. Und tatsächlich verlaufen die ersten Jahre bei der Navy auch wunderbar ruhig und unaufgeregt. Tim hat das Gefühl, dass der ganze Spuk endlich hinter ihm liegt. Ihm gefällt die Arbeit, er hat nette Kollegen und bekommt sogar eine Beförderung.
Aber er hat nicht mit der Entschlossenheit von Detective Jim gerechnet. Denn der ermittelt gemeinsam mit seiner Kollegin Linda akribisch weiter gegen Tim und stößt dabei 1992 tatsächlich auf ein komplett neues Indiz. Kurz zur Einordnung, 1992 ist Tim gerade 2-3 Jahre bei der Marine. Was Jim herausgefunden hat, ist Folgendes. Tim soll wohl während der Schulzeit einmal mit Wissen geprahlt haben, das nur der Täter haben kann. Er soll nämlich erzählt haben, dass ein Teil von Peggys Brust entweder abgetrennt oder abgebissen worden sein soll. Ein Detail, das die Polizei aber nie veröffentlicht hat.
Lag Detective Jim also vielleicht doch die ganze Zeit richtig mit seinem Gespür? Ist Tim nicht nur ein Mörder, sondern auch ein verdammt guter Lügner? Gemeinsam mit seiner Kollegin Linda fliegt Jim den weiten Weg von Fort Collins nach Philadelphia. 1,5 Tage lang befragen sie Tim, der einfach nicht fassen kann, dass er sich immer und immer wieder erklären muss. Er ist zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Peggys Tod liegt etwa 5 Jahre zurück.
Tim erklärt der Polizei, dass ihr großes Geheimnis damals in Wirklichkeit zum Allgemeinwissen in der Highschool gehört hat. Denn unglaublicherweise hatten die Behörden damals Schüler als Helfer angefordert, die dabei unterstützen sollten, das Feld nach Peggys fehlenden Körperteilen abzusuchen. Ja, und diese Schüler haben ihren Freunden dann natürlich davon erzählt. Tim selbst hat davon im Kunstunterricht erfahren, als einer dieser Schüler-Scouts mit an seinem Tisch saß. Hätte die Polizei diese Information wirklich schützen wollen, dann hätten sie halt keine jungen Leute für die Suche und Hilfe bitten sollen.
Die Wahrheit von Tims Erklärung ist schnell überprüft. Einer der ehemaligen Scouts bestätigt die Geschichte. Und dafür haben Jim und Linda nun den ganzen weiten Weg auf sich genommen. Für Linda ist das der Wendepunkt. Sie ist die erste aus dem Polizeiteam, die einsieht, dass es ein Irrtum war, Tim zu verdächtigen. Und dass man die ganze Zeit und die ganzen Ressourcen viel besser hätte einsetzen können, um auch in andere Richtungen zu ermitteln. Denn, wie sich bald herausstellen wird, gibt es in dem Fall noch 1-2 andere brisante Verdächtige. Doch über die wird ganz bewusst nicht öffentlich gesprochen.
Werbung. Werbung Ende.
An allererster Stelle steht ein Mann namens Richard, der Augenchirurg ist. Und ja, es handelt sich ganz genau um den Augenchirurg, den wir im Laufe dieser Folge schon 1-2 Mal erwähnt haben. Der Nachbar von Tim, von dessen Haus man aus direkt auf das Feld schauen kann. In seinem Haus war auch ein Teil des Teams stationiert, als man diese große Überwachungsaktion gegen Tim gestartet hat. Dieser Richard hat ein ziemlich krankes Hobby, wie die Polizei etwa 1993 zufällig herausgefunden hat. Zeitlich befinden wir uns also jetzt ein Jahr, nachdem Jin und Linda Tim bei der Navy aufgesucht haben, um ihn zu der vermeintlich geheimen Information zu befragen, die dann ja aber groß in der Schule herumposaunt wurde.
Und zwar hat der Augenchirurg in seinem Badezimmer heimlich Kameras angebracht, um die Genitalien aller Frauen zu filmen, die bei ihm zur Toilette gehen. Egal, ob es sich dabei um Gäste oder Richards eigene Frau handelt. 3 Kameras hat er in verschiedenen Lüftungsschächten versteckt. Aufgefallen ist das alles erst, als eine Frau, die auf das Haus des Arztes während seiner Abwesenheit aufpassen soll, es seltsam findet, dass es im Bad so viele Lichter gibt und dann eben Nachforschung angestellt hat.
Die Polizei stellt daraufhin nicht nur ein sehr ausgeklügeltes Aufnahmesystem sicher, sondern findet in einem Schrank auch pornografisches Material. Diese gesamte Ausstattung hat einen Wert von ungefähr $13.000. Für jede Person mit Vulva, die im Bad zur Toilette oder duschen gegangen ist, gibt es eine eigene Akte, einschließlich der Hausbetreuerin selbst, Familie und Freundeskreis. Insgesamt sind es 78 Akten. Richard wird festgenommen, muss eine kurze Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung verbringen und wird dann freigelassen. Nur wenige Tage später begeht er in einem Motel in Denver Suizid. Was bleibt, sind natürlich viele Fragezeichen und eine kryptische Notiz, in der Richard schreibt, dass sein Tod den Durst der Medien nach Blut wohl stillen sollte.
Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben also einen Sexualstraftäter, der mit Blick auf das Feld lebt, auf dem Peggy tot gefunden wurde, der sich mit dem chirurgischen Handwerkszeug auskennt, entsprechende Ausrüstung besitzt und der eine Obsession mit Brüsten und den intimsten Teilen der Vulva hat. Und wir haben eine Leiche, der diese Teile fehlen. Und trotzdem, es ist wirklich kaum zu glauben, wird nicht ein einziges Mal bei den Ermittlungen eine Verbindung zwischen dem Mord an Peggy und dem Augenchirurgen untersucht.
Die Datumsanzeigen der Aufnahmen zeigen zwar, dass Richard erst einige Jahre nach Peggys Tod mit dem Film begonnen hat, aber wer weiß, ob es nicht doch irgendwo anders noch versteckte Aufnahmen von Peggy gibt. Erfahren werden wir das wohl nie. Denn 6 Monate nach Richards Suizid werden alle Aufnahmebänder auf Jims Anordnung zerstört. Da es keine strafrechtliche Untersuchung im Falle des Augenchirurgen geben würde. Deswegen hat Jim wohl auch keine Notwendigkeit gesehen, mögliches Beweismaterial noch aufzubewahren.
Auch wenn diese Beweise Tim möglicherweise hätten entlasten können. Wer weiß, was man noch alles beim Arzt hätte finden können. Aber das Thema Augenchirurg mit perversem Hobby ist damit erst einmal für die Polizei abgeschlossen. Jims Entschluss wird, das könnt ihr euch denken, im Laufe der Jahre noch zu heftigen Kontroversen führen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Verdächtigen, den man theoretisch in Zusammenhang mit Peggys Tod bringen könnte. Und zwar ein Serienmörder namens Scott. Seine Mordserie hat er zwar erst einige Jahre nach Peggys Tod begonnen, aber es wird überlegt, ob sie nicht ein frühes Opfer von ihm sein könnte.
Scotts Story ist folgender. 2002, also 15 Jahre nach Peggys Tod, wird er aus dem Bundesgefängnis entlassen, weil er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft abgeschlossen hat. Er soll als Informant für das FBI arbeiten. Innerhalb weniger Wochen nach seiner Freilassung ermordet Scott 3 Frauen und seinen Onkel. Bei einer der Frauen hat er die Brüste und Genitalien auf ähnliche Weise verstümmelt, wie es auch bei Peggy geschehen ist. Allerdings hat Scott die Frau erwürgt und nicht erstochen. Also so ganz deckungsgleich ist die Tat nicht. Aber es gibt Parallelen. Vor allem, dass Scott zur Zeit von Peggys Ermordung auf freiem Fuß war und sich bewiesenermaßen nur 1/2 Kilometer entfernt von dem Feld in Fort Collins aufgehalten haben soll.
Scott wird nach der Ermordung der 3 Frauen und seines Onkels umgehend wieder festgenommen und gesteht die Taten. Er prahlt damit, mehr Morde begangen zu haben, als die Polizei weiß, sagt aber nicht, welche. Die Behörden schätzen die Zahl auf bis zu 21. Ja, und mehr Verbindungen gibt es nicht zwischen seiner und Peggys Geschichte. Machen wir also nun den Sprung zurück zu Linda, die 1992 nach der Befragung bei der Marine Tims Unschuld erkennt und den Fall nun gemeinsam mit dem FBI komplett neu aufrollen will. Doch so weit lassen es ihre Vorgesetzten gar nicht erst kommen.
Linda erhält eine explizite Anweisung, keine anderen Verdächtigen in Betracht zu ziehen. Nur 1 Jahr später wird sie aus der Mordkommission in den Streifendienst versetzt. Weitere 2 Jahre später verlässt sie die Polizei von Fort Collins komplett. Es scheint so, als hätten sich alle gegen Tim verschworen. Allen voran Detective Jim. Es vergehen weitere Jahre, bis der Fall 5 Jahre später, also 1997, dann eine unwiderrufliche und drastische Wendung nimmt.
Denn im Juni 1997, 10 Jahre nach Peggys Ermordung, kontaktiert Detective Jim einen forensischen Psychiater aus Kalifornien. Jim hat gerade eine Beförderung bekommen und nutzt seine neue Position, um die alten Akten über Peggys Mord wieder herauszukramen. Er lässt den forensischen Psychiater Tims Zeichnungen analysieren und basierend darauf ein Gutachten erstellen. Der Psychiater kommt in diesem Gutachten zu dem Schluss, dass Tim besessen von Gewalt, sadistischen Bildern und der Erniedrigung von Frauen sei. 2 seiner Bilder könne man als eindeutigen Beweis dafür sehen, dass Tim den Mord an Peggy begangen habe.
Einmal die Zeichnung, auf der zu sehen ist, wie eine Person eine leblose andere Person unter den Armen von hinten zieht, während Blut aus deren Rücken tropft. Und dann eine andere Zeichnung, auf der laut des Psychiaters grafisch zu sehen sei, was Tim Peggy angetan haben soll. Er deutet auf die Zeichnung auf das Bild des Genitalbereichs, der verstümmelt wurde, samt des Messers, das dafür verwendet wurde. Der Psychiater fertigt das Gutachten über Tims Geisteszustand an, ohne auch nur 1 einziges Mal mit ihm gesprochen zu haben. Oder auch nur zu berücksichtigen, was Tim bereits mehrfach zu seiner Verteidigung über die Zeichnung gesagt hat.
Denn Tim hat ja schon mehrfach erklärt, dass die Zeichnungen eine Möglichkeit für ihn gewesen seien, Aufmerksamkeit bei seinen Mitschülern zu bekommen. Da er nie viele Freunde hatte, hatte er sich immer nach mehr Kontakt zu anderen Jugendlichen gesehnt. Seinen Mitschülern hätten die Zeichnungen gefallen und sie hätten auch regelmäßig Vorschläge für neue Bilder gemacht, was Tim ermutigt habe, immer weiter zu zeichnen. So seien also, laut Tim, die ganzen schrecklichen, grausamen Szenen in seinen Schulheften entstanden, gemeinsam mit anderen.
Aber all das zählt nicht, da der Psychiater davon nichts weiß. Auch von Richard, dem Augenchirurgen, hat er noch nie gehört. Der Psychiater kommt zu dem Schluss, dass Peggys Fall ein Lehrbuchbeispiel für einen sexuellen Mord sei und ein Ergebnis von Tims Wut darüber, dass seine Mutter ihn im Alter von 11 Jahren verlassen hat. Ja, und dieses Gutachten ist jetzt alles, was Jim gefehlt hat, um Tim endlich festnehmen zu können. Am 10. August 1998, also ein Jahr später und 11 Jahre nach dem Mord, da reist Jim nach Kalifornien, wo Tim mittlerweile wohnt und als Flugzeugmechaniker arbeitet. Tim ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt und als es an diesem Montagmorgen an seiner Tür hämmert, da ahnt er nicht, was vor seiner Wohnung auf ihn wartet.
Detective Jim nimmt Tim fest. Das forensisch-psychiatrische Gutachten reicht als Beweis aus, um Tim des Mordes an Peggy anzuklagen. Im März 1999, also etwa ein halbes Jahr später, beginnt der Prozess. Tim kann gar nicht glauben, wie ihm geschieht. Für ihn beginnt ein surrealer Albtraum, der so schnell auch nicht wieder enden wird. Die Anklage gegen ihn beruht ganz maßgeblich auf der Interpretation von Tims Zeichnungen, die mittlerweile allerdings fast 15 Jahre alt sind. Es ist hauptsächlich dieses eine Gutachten, das Tim belastet. Die meisten Indizien sprechen für seine Unschuld.
Denn wir erinnern uns, die Fußabdrücke am Tatort, die nicht seine sind. Keine Spuren von Peggy in Tims Haus, keine Spuren von Tim an Peggy, chirurgische Verstümmelung an der Leiche, die jemand ohne Erfahrung nicht so hätte vornehmen können. Bis zum Prozess hat die Polizei Tims Anwälte nicht von der Sache mit dem Augenchirurgen in Kenntnis gesetzt. Das heißt, während Tims Verteidigung Beweise für dessen Unschuld zusammensucht, haben sie überhaupt keine Ahnung, dass ein perverser Sexualstraftäter in Tims Nachbarschaft gewohnt hat, der durchaus als verdächtig im Mordfall Peggy betrachtet werden sollte.
Hätte die Polizei dieses Detail verraten, dann wäre die ganze Argumentation der Anklage in sich zusammengebrochen. Denn die Anklage stützt sich ganz maßgeblich auf das Argument, dass es außer Tim sonst niemand gewesen sein könnte. Tim hat also nicht wirklich eine Chance auf einen gerechten Prozess. Nicht, wenn eine Seite so sehr seine Schuld sehen will, dass sie blind wird für alles, was nicht in ihr Narrativ passt. Und so spricht das Gericht Tim am 26. März 1999, also nur wenige Tage nach Prozessbeginn, des Mordes ersten Grades für schuldig.
1,5 Tage hat die Jury zur Beratung gebraucht. Dann stand das Urteil fest. Das Gericht verurteilt Tim zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung. Noch im selben Jahr, 1999, muss Tim die Haftstrafe antreten. In einem Interview mit CBS News wird er sich viele Jahre später an die erste Zeit in Haft zurückerinnern. Er sagt, dass er jeden Morgen nach dem Aufwachen auf seiner Pritsche aufs Neue verblüfft gewesen sei, dass er tatsächlich im Gefängnis liege. Er habe es eine Zeit lang einfach nicht glauben können.
Tim hat das große Glück, dass seine Familie hinter ihm steht und dass auch seine Anwälte von seiner Unschuld überzeugt sind. Aber die anderen Häftlinge wollen seine ganzen Erklärungen schon bald nicht mehr hören. Tim ist nicht der erste Insasse, der immer wieder erzählt, dass alles sei ein großer Irrtum und er gehöre eigentlich gar nicht ins Gefängnis. Tim probiert in den folgenden Jahren mehrfach Berufung einzulegen, aber immer ohne Erfolg. Jeden Tag setzt er sich in seiner Zelle mehrere Stunden hin und wälzt Literatur, die ihm dabei helfen kann, seinen Freispruch zu erwirken.
2003 dann, da ist Tim schon 4 Jahre in Haft, landet der Fall auf dem Tisch einer gerichtlich bestellten Anwältin namens Maria Liu, die zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt ist. Sie soll prüfen, ob es rechtliche Fehler oder neue Beweise gibt, um eine Anfechtung des Urteils rechtfertigen zu können. Die Anwältin schaut die Akten durch und wundert sich. Denn wie kann es sein, dass Tim als Mörder verurteilt wurde, wenn es einfach keinerlei handfeste Beweise gegen ihn gibt? Sie stellt sich also jetzt die Frage, die wir uns alle die ganze Zeit schon stellen. Nur mit dem Unterschied, dass sie die Möglichkeit hat, einen Unterschied zu machen. Gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen arbeitet sie sich durch die etwa 10.000 Seiten von Polizei- und Gerichtsdokumenten, einige davon schon 20 Jahre alt.
Dabei stellen sie fest, dass Tims ursprünglichen Anwälten wichtige Beweisstücke vorenthalten worden waren. Beweisstücke, auf die sie eigentlich gesetzlichen Anspruch gehabt hätten. Und nicht nur Tims Anwälte wussten nichts davon, sondern auch die Staatsanwälte, wie bald klar wird. Das ganze Verfahren war also vorne und hinten nicht gerecht. Mit Beweisstücken meinen wir nicht nur die ganze Story mit dem Augenchirurgen, sondern auch noch andere Aufzeichnungen von Jim, die er während der Ermittlungen angefertigt hat, aber nie dem Gericht zur Verfügung gestellt hat.
Erst jetzt, als Tim schon 4 Jahre in Haft ist, kommt das alles raus, was Detective Jim die ganze Zeit verschleiert hat. Damit erhöhen sich Tims Chancen auf eine Wiederaufnahme des Prozesses natürlich enorm. Doch so eine Entscheidung wird nicht von heute auf morgen getroffen. Der Kampf um ein neues Verfahren dauert viele Jahre. Jahre, in denen Tims Berufung debattiert und geprüft wird. Jahre, in denen sich aber auch die Technologie weiterentwickelt. Zeitlich befinden wir uns mittlerweile Ende 2007, Anfang 2008.
Für Tims Anwälte haben sich mittlerweile neue Wege eröffnet, um die Unschuld ihres Mandanten zu untermauern. Dieser Weg hat 3 Buchstaben und war schon häufig ein Gamechanger in den Fällen, die wir in der Schwarzen Akte schon besprochen haben, nämlich DNA. Zu der Zeit, als Peggy ermordet wurde, also Ende der 80er Jahre, war die DNA-Forschung noch nicht so weit. Zum Ende der Nullerjahre hin weiß man schon viel mehr über die Möglichkeiten der DNA-Analyse in der Forensik. Tims Anwälte machen also nun einen Spezialisten in den Niederlanden ausfindig, der auf die Analyse von Hautzellen spezialisiert ist.
Da Peggy ja unter den Armen auf das Feld geschleift wurde, muss ihr Mörder also auch Hautzellen auf der Kleidung hinterlassen haben. So zumindest die Annahme. Und tatsächlich wird der Spezialist fündig. Die Täter-DNA auf Peggys Kleidung gehört nicht zu Tim. Aber es gehört auch nicht zu dem Augenchirurgen Richard, was dank einer DNA-Probe festgestellt werden kann, die Richards Frau der Polizei zur Verfügung stellt. Dafür findet man aber die DNA von Peggys Ex-Freund Matt in der Innenseite von ihrer Unterhose und an den Knöpfen ihrer Bluse. Was hat das alles zu bedeuten?
Für Tim bringt der DNA-Fund auch den letzten Stein der Mauer zum Einsturz. Der Gerichtssaal ist an diesem 22. Januar 2008 voll besetzt mit Tims Familie und vielen anderen Unterstützern, die darauf warten, Tim endlich wieder in Freiheit zu sehen. Und tatsächlich, nach mehr als 9 Jahren in Haft hebt der Richter die Verurteilung gegen Tim auf. Er ist damit wieder ein freier Mann und die erste Person, die in Colorado aufgrund von DNA-Beweisen aus dem Gefängnis entlassen wurde. Tims Freispruch bedeutet allerdings noch nicht, dass auch alle Anklagen gegen ihn fallen gelassen werden.
Dafür müssen erst wieder einige Jahre ins Land ziehen, bis der Generalstaatsanwalt in einer Erklärung vom Juni 2011, also 3 Jahre nach Tims Freilassung, bekannt gibt, dass Tim nicht länger als Verdächtiger im Mordfall Peggy gilt und vollständig rehabilitiert wurde. Es folgen öffentliche Entschuldigungen der Polizei, über die Tim sich sehr freut. Aber eine ganz persönliche Rechnung hat er trotzdem noch offen. Und zwar mit Detective Jim. Der Eindruck bleibt, dass Jim ihm durch seine Verbissenheit und seinen krassen Tunnelblick bei den Ermittlungen mutwillig geschadet hat.
Deshalb verklagt Tim den Detective und gleichzeitig auch noch die Stadt Fort Collins und 4 Staatsanwälte, die in seinem Fall involviert waren. Sein Vorwurf ist, dass man wichtige Informationen bewusst zurückgehalten habe. Die Parteien einigen sich nach einer hitzigen Debatte auf eine Schadensgeldzahlung in einer Höhe von insgesamt $10 Millionen. Detective Jim muss sich daraufhin mehreren Verfahren unterziehen, in denen überprüft wird, ob er sich durch sein Handeln des Meineids schuldig gemacht hat. Seine Versessenheit auf Tims vermeintliche Schuld war ja schon ziemlich offensichtlich und hat so einige Fragen aufgeworfen.
Aber Jim hat Glück. Alle Anklagen gegen ihn werden wieder fallen gelassen. Aber bei der Polizei weitermachen wie bisher kann oder will er auch nicht. Jim tritt also von seinem Posten zurück, entschuldigt sich bei Tim aber nicht. Er beharrt darauf, dass er einfach allen Beweisen gefolgt ist, so wie man es in seinem Job ja von ihm erwartet habe. Gerechtigkeit fühlt sich für Tim vermutlich anders an. Sein Fall hat aber noch andere Auswirkungen. Die Staatsanwälte, die für Tims Verurteilung gesorgt haben, die bekommen eine öffentliche Rüge und Geldstrafen. Colorado verabschiedet nach dem Fall ein Gesetz, das die Aufbewahrung von Beweismitteln vorschreibt, die DNA enthalten.
Ja, und dann wäre da noch die Sache mit Matt. Wie kann es sein, dass seine Hautzellen auf Peggys Unterhose gefunden wurden? Tatsächlich ist die Antwort darauf gar nicht so spektakulär. Denn Peggy und Matt hatten ja eine längere On-Off-Beziehung und haben erst eine Woche vor Peggys Tod Schluss gemacht. So Hautzellen können auf Kleidung jahrelang überleben. Das heißt, die Zellen können gut und gerne noch aus der Zeit stammen, in der die beiden zusammen waren. Dass Matt für die Tatnacht ein Alibi hat, daran ist nichts zu rütteln. Er wurde als Verdächtiger ausgeschlossen und von jedem Tatverdacht freigesprochen. Daran ändert auch der Fund der Hautzellen nichts.
Stand heute wurde niemand außer Tim wegen des Mordes an Peggy angeklagt. Der Fall bleibt also leider ungeklärt. Die Justiz hat in Tims Fall versagt und Tim hat fast 10 Jahre seines Lebens in Haft verloren. Die Jahre der Ungewissheit davor gar nicht mit eingerechnet. Bei all dem dürfen wir aber nicht vergessen, dass Peggy das ultimative Opfer in diesem Fall ist. Tim durfte schlussendlich nach Hause gehen, Peggy nicht. Sie wird nicht nach Hause kommen und ihre Familie und Freunde werden wohl nie erfahren, was wirklich in jener kalten Februarnacht vor all den Jahren passiert ist.
Auf dem Feld in Fort Collins befindet sich heute ein Wohnkomplex, umgeben von Restaurants, Geschäften und einem Einkaufszentrum. Es ist nicht mehr der gleiche Ort wie früher, aber die Erinnerung an die lebensfrohe, unkonventionelle Peggy, die bleibt in vielen Herzen und Köpfen erhalten, trotz allem, was passiert ist. Also, ich finde wirklich ein sehr aufbrausender Fall, deswegen würde mich jetzt wirklich sehr brennend interessieren, was sagst du zu dem Fall?
Ja, also erstmal, glaube ich, können wir sagen, dass das immer richtig scheiße ist, wenn niemand zur Rechenschaft gezogen wird, weil ich meine, da ist eine junge Frau ziemlich grausam ermordet worden und es fühlt sich halt immer super unfair an, dass da niemand geschnappt wurde oder eben verurteilt und zur Rechenschaft gezogen wurde. Also ich glaube, die erste Person, die man jetzt nachhaltig noch im Kopf hat, ist der Augenchirurg, oder? Also ich meine, der hat super viele Akten da bei sich zu Hause und hat Frauen heimlich gefilmt, also deren Genitalbereich auf dem Klo. Also diese Perversität, die der an den Tag gelegt hat, ja, die lässt den Gedanken ja ziemlich groß werden, dass er was damit zu tun haben könnte, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir hier eine Abstimmung machen unter der Folge, wen ihr da draußen alle verdächtigt, ich würde einfach mal eine kleine Wette darauf setzen, dass der Großteil sagt, es war wahrscheinlich der Augenarzt. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, er ist nicht verurteilt. Die Frau hat eine DNA-Probe abgegeben, um genau das zu checken. Vielleicht ist die auch gefälscht. Das kann man natürlich auch vielleicht ein bisschen anzweifeln, so wie die Polizeiarbeit in dem Fall hier schon gelaufen ist. Da wäre ich jetzt generell ein bisschen vorsichtig. Aber trotzdem muss man sagen, er ist nicht verurteilt und dass wir ihn jetzt so übertrieben krass fokussieren, macht uns wahrscheinlich auch nicht besser als den Detective. Ich finde nämlich, um da mal direkt weiterzumachen, den Detective Hardcore-Sass. Wie kann man denn so verbohrt sein auf einen 15-Jährigen?
Ja, das ist wirklich super krass. Und ich meine, der stützt sich ja, oder zumindest seine Anfangsermittlung, die stützt sich ja auf diese Zeichnung. Also mehr als das hatte er ja erstmal gar nicht. Ne? Er spricht ja super viel gegen Tim oder eigentlich alles. Und das Einzige, was der hatte, waren diese Zeichnungen. Ich meine, ja, die waren schon ziemlich heftig, was da gezeichnet wurde. Aber ich meine, der Junge hat sehr, sehr früh seine Mutter verloren durch eine Krankheit. Das macht ja irgendwas mit dir. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man automatisch anfängt, da Gewaltszenen aufzumalen. Aber wenn das seine Art und Weise war, seine Gedanken und seinen Schmerz zu verarbeiten, ja, okay. Aber wir können gleich nochmal über Detective Jim sprechen, der da so hart verbissen war. Das ist ja wirklich absurd, wie der sich auf diesen 15-Jährigen eingeschossen hat. Und so kommen wir wieder zu dem Augenchirurgen Richard, der wurde ja gar nicht näher betrachtet, ne? Und du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen, der wurde nicht verurteilt, der hat diese, ja, perverse Art und Weise ausgelebt und das ist scheiße, aber das heißt ja nicht automatisch, dass der auch zum Mörder wurde. Deswegen gut, dass du es nochmal gesagt hast, Patrick, aber ich finde, Der hat sich selbst das Leben genommen und seine Frau hat viele, viele Jahre später eine DNA-Probe abgenommen. Safe war die doch nicht echt, oder? Also, du willst ja nicht, dass diese perverse Art von deinem Mann publik wird und das kam ja schon raus und dann willst du doch aber nicht on top, dass dein Mann vielleicht auch noch der Mörder dieser jungen Frau ist. Deswegen, da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob sie wirklich eine echte DNA-Probe abgegeben hat. Aber gut, ne, er wurde nicht weiter verfolgt und das Ding ist abgehakt. Aber was hältst denn du von dem Ex-Freund Matt?
Ja, der ist auch echt gut rausgekommen, die Folge irgendwie, nur weil er wirklich scheinbar ein wasserdichtes Alibi hat.
Ja, das wasserdichte Alibi ist ja aber dieses Date, diese Frau, die er getroffen hat an dem Abend, an dem auch Peggy in der Bar war. Und die hat gesagt, ja, ich war bei ihm. Also es ist für mich so ein bisschen in der Kategorie Alibi wie die Frau von Richard, die eine DNA-Probe nachträglich abgegeben hat. Also ja, seine Hautzellen wurden ja noch an der Kleidung von Peggy gefunden. Aber wir haben ja auch gesagt, dass die eine Woche zuvor noch zusammen waren. Also ich finde, da kann man das eine denken, da kann man das andere denken. Aber ja, offiziell wurde auch der als Verdächtige ausgeschlossen. Ich meine, vielleicht war es ja auch eine ganz, ganz andere Person, die einfach nie ermittelt werden konnte. Das kann ja auch ein Szenario sein.
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil wir interpretieren die Story jetzt natürlich anhand der Indizien, die wir jetzt hier alle geliefert bekommen haben, ja. Die Story kann ja wirklich komplett anders aussehen. Es gibt so einen Film, das ist jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, weil ich glaube, der Film ist auch relativ cheesy. Das ist wohl irgendwie so, glaube ich, da siehst du die letzten paar Momente oder so von dem Menschen, bevor der gestorben ist, in dem Auge. Und manchmal denke ich mir so, boah, das wäre so krass, wenn es wirklich geht, dass du zum Beispiel jetzt hier sehen könntest, okay, Peggy hat Person XY vor ihrem Tod gesehen, macht die Person also super, super verdächtig, dann ermitteln wir in die Richtung mal weiter. Weil wirklich, so wie du es ja auch schon am Anfang gesagt hast, die Familie von Peggy, die kann einem nur leid tun, weil da so ein Tohuwabohu um Tim gemacht wurde, dann waren die sich vielleicht sicher, haben vielleicht sich darüber gefreut, dass es jetzt Gerechtigkeit gibt. Vielleicht haben sie das sogar auch angezweifelt, weil sie Tim selbst gar nicht als so verdächtig gesehen haben, wer weiß. Aber am Ende des Tages haben sie einfach keine definitive Antwort, weil, und das finde ich, kann man schon durchaus so sagen, Detective Jim einfach so verbohrt war, nur in eine Richtung irgendwie zu arbeiten.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der gar keinen Blick hatte für weitere Verdächtige oder dem gar nicht die Chance gegeben hat, auch in andere Richtungen zu ermitteln, sondern dass er einfach total fokussiert war auf Tim als Täter. Und das ist schon echt krass, ne? Wenn du, ich sag mal, zur falschen Zeit am falschen Ort bist und da in der Nähe des Leichenfundes lebst und dann diese Bilder zeichnest, dass das schon in seinem Fall ausgereicht hat, um ihn sogar ins Gefängnis zu stecken. Das ist schon echt ganz schön hart. Aber ich glaube, ja, am allerschlimmsten ist es einfach für Peggy natürlich, die ihr Leben verloren hat. Und auch für ihre Familie, die dadurch ja auch jahrelang nicht so richtig loslassen konnte. Ja, wahrscheinlich bis heute, da ja niemand dafür verurteilt wurde. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was hier passiert ist.
Würde mich, um ehrlich zu sein, auch mal interessieren, wir haben ja auch ein paar Polizisten und Polizistinnen, die hier zuhören, was ihr zu dem Fall sagt. Wie hättet denn ihr ermittelt hier in dem Fall? Weil, also klar, ich glaube, man kann ganz obvious sagen, was Detective Jim hier falsch gemacht hat. Aber mich würde auch mal ganz interessieren, was hätte er denn da noch so machen können? Ich fand es zum Beispiel super komisch, dass er einfach sagen konnte, ja, die Beweismaterialien zu dem Augenarzt, die können weggeschmissen werden. Hat da kein Staatsanwalt irgendwas noch mitzureden?
Habe ich mich auch gefragt, dass man das halt nicht länger aufbewahrt oder da halt keiner gesagt hat, ey, nee, das müssen wir noch ein bisschen länger aufbewahren. Ne? Also ich meine, wenn Jim in dem Falle recht gehabt hätte und Tim wäre der Täter, dann hätte man jetzt im Nachhinein gesagt, boah, voll cool, dass Jim da so hartnäckig dran geblieben ist und da vollen Einsatz gezeigt hat. Also dann wäre die Geschichte halt jetzt eine andere. Ne? Dann hätte man ihn zum Helden gemacht und gesagt, boah, mega, dass du nicht locker gelassen hast. Aber ja, die Geschichte hier ist ja natürlich ein bisschen anders gelaufen. Wir sind sehr gespannt, wie immer natürlich, eure Gedanken dazu zu hören. Ihr kommentiert ja immer ganz fleißig zu dem Posting unter der Folge. Da freuen wir uns natürlich, mit euch in den Austausch zu gehen. Bei Instagram heißen wir Schwarze Akte. Falls ihr da noch nicht folgt, dann tut das doch sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Und dann freuen wir uns auch, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder hier zuhört, wenn wir euch von einem neuen Fall erzählen.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.